Dank dir, dass du uns heute dienen willst. Dank dir, dass du uns verändern willst. Herr, sei du heute Morgen hier und tu etwas an unseren Herzen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Guten Morgen. Ja, da kommen sie alle vor. Wenn Licht aus ist, dann seid ihr richtig im Dunkeln hier. Nehme deinen Platz ein. Oh ja, ist das Plakat ja doch noch da. Prima. Nehme deinen Platz ein. Welchen hättest du denn gern? Den oder den da? Da ist nicht mal einer ganz vorne. Ich will heute ein bisschen weitermachen, was wir letzten Sonntag auf der Freizeit gemacht haben. Ja, wie gesagt, wir hatten eine wunderbare Freizeit. Alle, die teilgenommen haben, sind an ihren Bäuchen zu erkennen. Nicht wahr? Also, das Buffet hätte auch einem Hotel im Urlaub nicht schlecht angestanden. Es war unfasslich. Wir haben gleich beschlossen, dass wir uns zur Bundeskonferenz des BFP dann dort einquartieren. Dann kommen wir noch dicker wieder. Ja, wir hatten als Thema auf der Freizeit, mach dich bereit. Ne? So war das so in dem Sinne, ja. Sei bereit. Und ich möchte da ein bisschen weitermachen, weil wir als Gemeinde, nicht nur wir als Gemeinde, jede Gemeinde, wir sind dazu berufen, dass die Botschaft von Jesus Christus in die Welt zu tragen. Wir sind dazu berufen, Reich Gottes zu bauen. Wir sind dazu berufen, hier auf dieser Welt etwas, ja, für Jesus zu tun. Und ich beginne mal mit Epheser 3, Vers 10. Also ihr werdet heute ein paar Stellen nochmal bekommen, die ihr bei der Freizeit wart. Und das ist jetzt nicht einsetzende Demenz, sondern voller Absicht. Ihr könnt also, ihr wisst dann zwar schon Bescheid, aber ich denke, wir müssen uns einige Verse nochmal vor Augen führen. Epheser 3, Vers 10, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Gott hat einen Ruf an uns, eine Berufung für uns als Gemeinde. Selbstverständlich nicht für unsere Gemeinde, sondern für jede Gemeinde. Er hat eine Berufung, dass jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde zu erkennen gegeben wird, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Das ist doch eine richtig tolle Verheißung und eine tolle Aufgabe, was er uns da sozusagen von uns verlangt oder was erwartet von uns. Und ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir auch unsere Sicht von Gemeinde, und wenn ich von Gemeinde spreche, spreche ich nicht nur von uns, ja, nur damit das klar ist. Ich spreche von jeder Gemeinde, die die Botschaft von Jesus Christus verkündet. Wir brauchen eine ordentliche Sicht von Gemeinde, was Gemeinde ist. Hier sagt uns die Schrift, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Die sollen gucken, der Teufel und die Dämonen sozusagen sollen gucken und sagen, oh, Gemeinde, ich glaube, ich gehe lieber woanders hin. Die wissen, was die mit uns anfangen. Epheser 5, Vers 29 bis 32. Noch eine Stelle von Gottes Sicht auf Gemeinde, die meistens andersrum gelesen wird. Normalerweise kennen wir das, ne? Eheschließung. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Normalerweise predigt man sowas immer im Umkehrschluss auf die Ehe hin, ne? So wie der Christus nämlich die Gemeinde liebt. Aber hier wird uns ja gesagt, so eng wie eine Ehe ist das Verhältnis von Gemeinde und Gott. Gott hat also eine Beziehung zu seiner Gemeinde, die in einer Enge verläuft, wie es eine Ehe ist. Er gebraucht es als Bild. Will sagen, wir müssen sehen, in welcher Wichtigkeit der Herr Gemeinde betont. Gemeinde ist etwas Heiliges. Gemeinde ist etwas, was von Gott geschenkt ist. Selbst wenn sie Fehler macht, selbst wenn Fehler da sind, selbst wenn sogar schlimme Fehler gemacht werden, wenn wir die Gemeinde in Korinth ansehen, dann wissen wir, die kamen besoffen zum Abendmahl, haben Unzucht gehabt und alles Mögliche, und trotzdem wird diese Gemeinde als heilig bezeichnet. Also wir brauchen eine göttliche Sicht von Gemeinde. Nicht, dass wir diese Dinge machen sollen, die falsch sind. Selbstverständlich nicht. Sollten die auch nicht. 1. Timotheus 3, Vers 15. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Ich zähle euch diese Stellen so ein bisschen auf, damit man einen Bezug kriegt dazu, auch von Gottes Sicht, wie Gott Gemeinde sieht. Trotz aller Fehlerhaftigkeit, trotz all der Dinge, die mal passieren oder nicht passieren sollten. Ja, die gibt's. Aber wir brauchen erstmal eine grundsätzliche Sicht davon. Gott sieht die Gemeinde nicht als irgendwie, da kommen ein paar Leute zusammen und wenn es mal scheppert, dann geht man wieder auseinander. Sondern Gott liebt Gemeinde. Wir haben uns jetzt angeguckt auf der Freizeit 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 13. Und jetzt mache ich ein bisschen weiter und wir holen noch mal ein bisschen aus, was wir da schon gemacht haben im Rahmen unserer Bible Snacks und beziehungsweise des Ostergottesdienstes. Ich glaube, wir brauchen als Gemeinde, nicht nur wir, aber auch wir brauchen wirklich ein Verständnis davon, was Gott mit uns vorhat. 1. Timotheus 3, Vers 5, 3, Vers 1 bis 13, so. Da ist er. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Wir sehen hier, und das hatten wir da schon gesagt, dass offensichtlich hier wir aufgefordert werden, nach etwas zu streben. Hier steht nicht mal die Rede davon, dass jemand berufen ist. Hier steht erstmal, wenn jemand einen Aufseherdienst betrachtet, Aufseher und Älteste sind in der Bibel das Gleiche. Jetzt könnt ihr im Titus sehen, dass die alternativ gebraucht werden, die Worte. Älteste wurden die genannt im jüdischen Kulturkreis, weil die Juden kannten das mit den Ältesten aus ihrer Religion. Und im römischen oder griechischen Kulturkreis wurden sie Aufseher genannt. Die kannten das, die hatten damals ein Vereinswesen auch schon. Da wurden die einfach Aufseher genannt. Ist aber identisch, wenn man den Titusbrief liest. Hier heißt es, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Das bedeutet doch erstmal, wir werden aufgefordert, sozusagen nach einer, ich sag mal in Anführungszeichen, geistlichen Karriere zu streben. Wir werden aufgefordert dazu, etwas zu streben nach einer Fähigkeit, Gemeinde voranzubringen. Aufseherdienst ist ja nicht ein Titel, Aufseherdienst ist eine Aufgabe. Und dann haben wir gesagt, da will ich jetzt noch ganz kurz drüber eingehen, wir haben uns dann angeguckt, was da steht. Ein Aufseher muss untadelig sein. Ja, untadelig heißt nicht zu tadeln. Und ich hatte gesagt, lasst uns mal diese Stelle angucken und dabei im Hinterkopf haben, Was wird hier verlangt von einem Aufseher, was eigentlich nicht verlangt ist von jedem reifen Christen? Wir lesen ohne Tadel, Mann einer Frau, da ist ein Zahlwort, weil es gab Menschen, die haben sich damals bekehrt und die hatten mehrere Frauen. Das war ein Problem, was wir in Deutschland jetzt nicht haben, aber damals gab es das. Er durfte nur eine Frau haben, nüchtern soll er sein, jo. Besonnen, keine besondere Eigenschaft, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger. Würden wir bejahen, ne? Sollte kein Ältester, kein Aufseher sein, Trinker und Schläger. Sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn jemand aber dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, heißt es dann noch, damit er sich nicht aufbläht, dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Also das sind alles Dinge, ja, die wir vielleicht in unserer Bibel bisher so gelesen haben, oh, untadelig. Das ist nichts anderes, als was du sein sollst als reifer Christ. Mehr steht hier jetzt mal gar nicht. Dann kommt es im Vers 8. Ebenso auch die Diener, also die Diener-Diakone, ehrbar, nicht doppelzüngig, nicht vielem Wein ergebend, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, also ein ehrbar sein, ja, sollen zu ihren Worten stehen, nicht lügen, keine Säufer sein, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, ja, sie sollen keine Kriminellen sein. Du solltest als Diakon eben nicht unbedingt deinen Gewinn daraus aus Steuerbetrug, Prostitution oder Ähnlichem beziehen. Können wir bejahen, ne? Ohne weitere exegetische Nachfragen. Es sind keine dollen Sachen. Es ist, sei reif, damit du das werden kannst. Dann heißt es im Vers 10, denn wir sprechen noch gar nicht mal jetzt erstmal über Aufseher und Diakone. Es heißt im Vers 10, auch sie, die Diakone, sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Also mit anderen Worten, wir sind aufgefordert, wenn wir nach vorne gehen, etwas für Gott zu tun, unser Leben zu ordnen, bereit zu sein und uns erproben zu lassen. Erproben heißt, du übernimmst eine Aufgabe und du führst sie gut aus. Du tust, was du kannst. Du bist treu. Du sagst, ich will diese Aufgabe gut erfüllen. Und dann passiert es eben, dass du sozusagen befördert wirst. Hier geht es um Diakone. Und wisst ihr, selbst ein Diakon muss nicht immer ein Diakon sein. Ihr kennt wahrscheinlich Philippus, den Diakon, ja? Einer der Diakone war Philippus, der benannt wurde in der Apostelgeschichte an die Witwen zu bedienen, also für die Essensversorgung zu sorgen. Der gleiche Philippus, der taucht später ganz anders auf. Da war Diakon. Später ist es Philippus, der Evangelist. Es ist der Mann, der in Samaria große Wunder und Zeichen tat, dass die Apostel dann kamen, und um für die Gläubigen, die sich bekehrten, für die Geistestaufe zu beten. Es war der gleiche Mann, der zum Kämmerer der äthiopischen Königin geschickt wurde, der entrückt wurde. Das war alles Philippus der Evangelist. So, es gibt sozusagen im Reich Gottes eine Beförderung. Es gibt für dich eine Aufgabe und du brauchst dir sicherlich nicht den Kopf zu machen, zu sagen, oh ja, ich strebe nach einem Aufseherdienst. Wer tritt ab? Ich glaube, das ist nicht die Frage. Ich glaube, wir haben in dieser Gemeinde und in vielen anderen Gemeinden, es sind so viele Aufgaben da, die es bedürfen, dass jemand hineingeht, dass jemand sie übernimmt, dass jemand sagt, okay, ich strebe danach, nach vorn zu kommen. Es geht ja auch nicht um dich, es geht um das Reich Gottes. Es geht darum, dass du danach strebst, deine Aufgabe zu übernehmen. Und dann hier Vers 11, ja, lasst uns mal Vers 11 noch sehen. Drei Vers 11. Ja, ach, ich habe ihn nicht gefunden, ja, Entschuldigung. Ebenso sollen die Frauen, einige Bibeln sagen, ihre Frauen von den Diakonen, das steht aber gar nicht wörtlich, es steht, die Frauen ehrbar seien, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Also offensichtlich befanden sich auch hier Frauen im Dienst. Und ich möchte euch Frauen euch auch sagen, wir in dieser Gemeinde, wir glauben an euch, wir glauben daran, dass es Diakonen gibt. Phoebe war eine. Wenn wir Römer 16, Vers 7 sehen, dann sehen wir sogar, da wird von einer Apostolin, Junia. Das S kam im 13. Jahrhundert irgendwann daran, weil nicht sein durfte, was nicht sein, sein konnte, was nicht sein durfte. Vorher stand da ein weiblicher Name. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Wir glauben, dass Frauen durchaus berufen sind. Dann lasst uns mal weitergehen zum Epheser 4, Vers 11 bis 16. Den hatten wir auch uns auf der Freizeit vorgenommen und den möchte ich auch noch mal, dass wir uns den angucken. Also ich spreche davon, dass wir alle uns ausstrecken, um ja, größere geistliche Kompetenz zu erhalten. Da heißt es hier, und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Also, er hat die gegeben und was macht wohl, was machen die? Sie rüsten aus die Heiligen, also die Gemeinde. Bedeutet, der Evangelist ist mitnichten der, der auf der Straße steht und nur den Leuten predigt. Das wird er auch tun, klar. Sondern er ist derjenige, der den Leuten beibringt, wie sie auf die Straße gehen und predigen. Das wird er nämlich ausrüsten. Er wird ausrüsten. Er wird dich ausrüsten. Der Prophet wird ausrüsten, indem er Menschen beibringt, prophetisch zu reden. Apostel hat viele Positionen oder viele Gaben. Der Hirte wird andere ausbilden zu Hirten, der Lehrer auch. So, sie rüsten aus. Also wir sehen hier, dass, wenn wir auch sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, Prophet, Lehrer, Apostel oder was auch immer zu sein. Stell dir einfach vor, du wirst vorwärts gehen. Stell dir einfach vor und du siehst hier etwas, eine in der Schrift, dass es verschiedene Ämter gibt, die sich entwickeln müssen, die sich offensichtlich ja auch mit der Zeit ergeben. Wir haben gerade den Philippus gehabt, der erstmal die Tische bedienen musste, der Witwen und anschließend als Evangelist diente. Es gibt eine Entwicklung. Aber was wir machen müssen, ist zu streben. 2. Timotheus 2, Vers 15. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen. Und dann kommt, glaube ich, ein ganz großes Schlüsselwort für uns als Christen. Als ein Arbeiter. Was tut ein Arbeiter? Ja. Christiane, guck schon so, ja. Du hast es erraten. Arbeiten, ja. Arbeiten tut man normalerweise nicht irgendwo in liegender Stellung auf der Couch. Arbeiten bedeutet, ich tue was. Ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Also hier schreibt Paulus seinem geistlichen Sohn Timotheus, bemühe dich, strebe danach, setze andere Sachen zurück, strebe danach, ein Arbeiter zu sein, zu arbeiten, um Reich Gottes zu bauen. Erster Korinther 14, Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Also ganz offensichtlich, wer den 1. Korinther 14 liest, liest ganz klar, es gibt ein Streben nach geistlichen Gaben. Es gibt ein Streben auch nach übernatürlichen Gaben. Es ist uns sozusagen gesagt, dass wir dabei daran arbeiten sollen, dass wir überfließend sind zur Erbauung der Gemeinde. Bedeutet, du sollst da, wo du in deiner Gemeinde bist, du sollst überfließend sein, dass andere Leute gesegnet sind. Dein Platz ist da, wo deine Gemeinde ist, und du sollst jemand sein, von dem etwas überfließt, der umgehen kann mit verschiedenen Gaben des Geistes, der die Befähigung hat, etwas im Reich Gottes zu erreichen, der kompetent ist. Gott hat seine Gemeinde gesetzt in diese Welt, und wie wir am Anfang gesehen haben, er liebt seine Gemeinde, er liebt es, dass seine Gemeinde wächst, und wir sind sozusagen da hineingegeben. 1. Korinther 3, Vers 9 bis 18. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jenen offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil ja ein Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jenen beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist in oder unter euch, das ist je nachdem, wie du übersetzt, wo euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also wir sehen hier, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Und wir lesen hier von der Gemeinde in Korinth, von der Gemeinde, wo wir gerade ja gelesen haben, da war Unzucht, da war, ja, die kam besoffen zum Abendmahl, also es war jetzt nicht so richtig toll, ne? Aber Gott sagt hier, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Also wir müssen zusehen, wie wir Gemeinde als Ganzes sehen. Und wir sehen hier, er schreibt hier, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Und dann sagt er, denn einen anderen Grund kann niemand legen. Wenn aber jemand auf den Grund, Jesus Christus, in deiner Gemeinde, da baust du in einer gewissen Weise entweder Gold, Silber, kostbare Steine oder auch Holz, Heu, Stroh. Es gibt unterschiedliche Arten zu bauen. In einer Gemeinde. Hier wird von Gemeinde gesprochen. Wir sind in einer Gemeinde und wir können so oder so bauen. Weißt du, du kannst eine Holzhütte aufbauen und die hält ja auch so ein bisschen, bis ein Feuer kommt. Du kannst auch aus Stroh bauen, ne? Vielleicht. Aber du kannst eben auch aus Gold, Silber oder kostbaren Stein bauen. Es ist eine Herzenshaltung, mit der wir bauen. Es kommt, glaube ich, nicht so sehr darauf an, dass du der perfekte Diener Gottes bist, aber da, wo du bist, Da, wo du baust, da, wo du bist, an deinem Platz, da sehe zu, dass du Gold, Silber und kostbare Steine verbaust. Es gibt einen Bauern, welches sagt, ich will es, dass es Erfolg hat, und ich will. Es gibt einen Bauern, wo man sagt, naja, reicht schon so, wird schon halten. So Handwerkerfusch, ne? Mäßig. Kennen wir ja alle. Und sowas gibt es im geistlichen Bereich auch. Dass wir mal gerade so bauen. Gott möchte, dass wir seinen Tempel bauen. Epheser 2, Vers 21 bis 22. In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also wenn wir den richtigen Sicht haben von Gemeinde, dann sehen wir hier, wenn wir in diesem Bau mitbauen, wenn wir da drin sind, dann werden wir auch mit aufgebaut. Es passiert etwas mit uns. Wir bauen, werden aufgebaut, weil wir dort sind. Erste Petrus 2, Vers 1 bis 5. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Was für ein Brief an Christen, ne? Würde man sagen. Gibt's doch gar nicht bei uns. Legt nun also, falls du also doch noch ein bisschen Restquäntchen bei dir entdeckst, legt nun ab. Dann heißt es, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommt, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Kann ich den ersten Teil nochmal haben? Danke. Also es legt nun ab, alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Dann heißt es, seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Also es wird uns etwas nahegelegt, wie wir sein sollen. Und wer mal neugeborene Kinder hatte, auch wenn es bei mir schon ein bisschen her ist, neugeborene Kinder, wenn die Hunger haben, dann haben die Hunger. Sie diskutieren hier nicht mit dir über, weiß ich, wie warm die Milch sein soll oder den Kaloriengehalt oder ähnliches. Nein, sie haben Hunger. Versuch mal mit einem neugeborenen Kind zu diskutieren, ob sie jetzt was trinken will. Es ist begierig. War sowas von begierig, kann ich dir sagen. So, und genau dieses Bild wird uns jetzt hier vor Augen gestellt, wie wir sein sollen. Also wir sollen einen Hunger haben danach, nach dem Wort Gottes, einen Hunger haben danach, mehr von Gott zu erfahren, einen Hunger danach haben. So sollen wir sein. Wie eben diese Kinder, die unbedingt, und zwar jetzt, Milch haben wollen. Dann heißt es weiter hier, zu ihm kommend, also zu Jesus kommt, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Und dann heißt es, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Nimm mal so einen Stein. Was kannst du mit einem Stein bauen? Was kann man mit einem Stein bauen? Ja, nix. Mit einem Stein kannst du nichts bauen. Du brauchst ein paar mehr davon, ne? Wenn du ein Haus bauen willst, du baust ein Haus nicht aus einem Stein. Außer so groß, dass du eine Höhle daraus meißest oder weiß nicht was. Aber du brauchst mehrere Steine. Und dieses Bild wird dir hier angesprochen. Wir sollen lebendige Steine sein, indem, ja, letztendlich dort, wo wir sind. Wir sollen als lebendige Steine aufgebaut werden. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Du sollst in deiner Gemeinde ein Stein sein, damit das Haus fertig wird. Und wenn da Löcher drin sind in der Wand, ja, dann ist dir ja, ist es ziemlich schwierig mit dem Heizen. Wir sind berufen, als lebendige Steine uns aufbauen zu lassen, als ein heiliges Priestertum. Sind wir bereit, lebendige Steine zu sein? Das heißt natürlich, als Stein hat man ja auch die, ja, zwangsweise hast du Nachbarn, oben und unten. Und trotzdem ist es so, dicht hält man nur zusammen. Deshalb spricht die Bibel davon, auch gerade im Hinblick auf unsere Begabungen, auf unsere Gaben, davon im 1. Korinther 12, davon, dass wir Glieder eines Leibes sind, davon, dass wir Geschwister sind. Und ich fand das ganz gut, was Christoph heute Morgen gesagt hat. Wisst ihr, Gott hat uns hier zusammengestellt als Gemeinde, davon bin ich überzeugt, die wir hier sind. Heißt nicht, dass nicht mal einer in eine andere Gemeinde geht, aber letztendlich, wenn wir als Geschwister uns begreifen, dann sollten wir uns als Geschwister behandeln. Was ist der Unterschied zwischen Freund und einem Bruder oder einer Schwester? Das ist so. Genauso ist es. Und das müssen wir akzeptieren, auch untereinander. Und trotzdem, du kommst in den Regelfall. Im Regelfall hat man mit Geschwistern doch ein ordentliches Verhältnis. Es gibt Ausnahmen, ja, ich weiß. Aber im Regelfall hat man ein gutes Verhältnis. Und man ringt darum, als Geschwister auszukommen. Und wir sind berufen dazu, uns als Geschwister zu begreifen und ja, zuzusehen, nach geistlicher Kompetenz wirklich zu streben, sei es mit den Geistesgaben, sei es mit den Diensten, uns ausbilden zu lassen. Und es geht mir gar nicht darum, dass ich jetzt sagen will, streck dich aus, Ältester zu werden. Aber ich glaube, wenn wir Gemeinden bauen wollen und nicht nur diese Gemeinde, wenn in Deutschland Gemeinden gebaut werden und neu gegründet werden und gegründet werden und gegründet werden, ja, was meinst du, wie viele Leute du brauchst? Und darauf sollten wir uns vorbereiten. Lass dich zuerst testen sozusagen, zuerst bewähren und sei bereit, wenn es dann kommt. Gott hat einen jeden von uns berufen dazu, ein lebendiger Stein zu sein in seinem Reich. Er hat uns zusammenberufen. In Matthäus 18, Vers 20 heißt es, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wir können uns ja wirklich fragen, warum hat Gott nicht gesagt, ja, da, wo mich Menschen von ganzem Herzen anrufen, da bin ich. Er sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Natürlich ist er auch bei dir alleine, aber dieses Zusammensein hat eine Bedeutung. Gemeinde hat eine Bedeutung. Gemeinde ist etwas, ein Platz, wo du dich verändern lassen kannst, wo du Hilfe erfährst, wo du ja, geistlichen Segen erfährst, wo du geistlichen Segen geben kannst. Und du bist berufen dazu, in einer Gemeinde dein geistliches Leben zu leben. Natürlich kann man irgendwo alleine ohne Gemeinde sein geistliches Leben irgendwie leben. Aber wie wirst du ein Segen sein für viele, wenn du gar nicht mit vielen zusammen bist? Wir sind nicht dazu berufen, dazu zu sorgen, dass wir als Christen gerade so überleben. Das ist nicht der Ruf Gottes. Wir sind berufen dazu, ein Segen zu sein. Wir sind berufen dazu, auszustreuen. Wir sind berufen dazu, anderen Menschen zu helfen. Ich schließe jetzt mal mit Prediger 4, Vers 12. Wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Auch wieder ein Hochzeitsvers, ne? Aber heute. Aber der ist ja nicht für Hochzeiten geschrieben. Weißt du, zusammen, wenn man uns zusammenbindet, wenn wir zusammenarbeiten, dann passiert etwas. Wir werden nicht so schnell zerrissen. Wir werden Gemeinde bauen. Und ich sag euch, Gott will noch Großes in unserem Land machen. Fang mal an, ein bisschen groß zu denken, auch groß zu denken von dir. Du bist nicht dazu berufen, klein zu sein. Du bist nicht dazu berufen, immer nur nichts zu tun. Gott will einfach dich herausfordern. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Ja, warum nicht? Und wenn es noch ein paar Tage dauert? Und wenn es beim Diakonen bereits endet, ist ja auch nicht schlecht. Aber trachte, fange an zu trachten. Sage, ich will Gott dienen. Ich will, dass Gott mich benutzt, dass Gott mich gebraucht. Möchte sehen, wie seine Kraft durch mich wirkt. Möchte sehen, wie seine Salbung auf mir liegt. Möchte sehen, wie sein Segen einfach fließt. Das ist, was Gott mit dir möchte. Vater, ich danke dir, dass du uns berufen hast, dass du eine Berufung hast für jeden unter uns, für einen jeden unter uns. Herr, und ich bitte dich, dass du einem jeden heute ansprichst, zu was er berufen ist in seiner Gemeinde. Dass du uns einfach ziehst an den Platz, dass du uns hilfst, uns den Platz einzunehmen, den du für uns bereitet hast. Genau den Stuhl, der da bereitsteht für uns. Und dass wir unseren Platz dann ausfüllen. Danke, Herr, dass du hier bist. Amen. Ja. Wir singen jetzt noch ein Lied. Und ich denke, heute machen wir dann nach dem Lied direkt Schluss. Wir werden also keine Segnungsreihe heute mehr machen. Steht bitte auf und dann lasst uns einfach dieses Lied singen und dann werde ich noch beten und wir schließen dann Gottesdienst.